Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha.
Christopher.
Michael.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Making Sense mit Chris und Micha, bei dem wir jede Woche ein bisschen schlauer werden.
Super. Wusstest du, dass es morgen regnen soll?
Nee, es tut's gar nicht.
Tut's gar nicht? Wäre das ein Problem für dich?
Ja, vielleicht ein bisschen. Warum?
Nee, Hintergrund ist nur, weil ich habe widrige Umstände gerade und nebenbei warst du so gelangweilt, während ich hier mein Setup aufbaue, dass du über das Wetter philosophiert hast. Ja? Tut mir leid, dass du warten musstest, mein guter Freund. Das ist ja nicht unbedingt mein Standard. Ne? Ich hoffe, du kannst es mir nachsehen. Ja.
Ich kann dir das total nachsehen. Ich habe nur eine Frage, Christopher. Mhm. Ich habe ein Bild gerade eben gesehen von deinem Setup. Da war ein Wäschekorb auf deinem Bett und ein Bügelbrett. Was ist da los?
Ja, ich bin halt noch so ein bisschen angeschlagen, konnte deshalb nicht ins Büro fahren und will das jetzt irgendwie zu Hause schaffen. Ja. Aber da, wo ich arbeite, der Raum ist nicht schallgesichert und meine Tochter ist am Durchdrehen. Aber da ich schon so eine krasse Podcaster-Karriere hingelegt habe, habe ich gesagt, Frau, sorry, aber ich muss dich jetzt mit dem Kind allein lassen. Und unser Restaurantbesuch muss heute Abend auch ein bisschen später losgehen, weil ich muss noch den Podcast nachholen, den Micha und ich die letzten zwei Tage aufgrund meiner Krankheit nicht umsetzen konnten, weil die Fans brauchen es. Die Fans brauchen Stoff.
Absolut.
Ja.
Ja,
wie geht's dir so?
Christopher, dann besser, ne? Nachdem ich ja eine Woche krank durchgearbeitet habe, Shoutout to Boxer Gripal. Kann ich echt jedem empfehlen, habe ich, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge gesagt. Wenn ihr ein Wundermittel braucht, wenn ihr krank arbeiten müsst, was die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht tun, aber wenn man selbstständig ist, ist man nicht krank. Ist einfach so, ja, man ist nicht krank. Boxer Gripal.
Ja.
Das bringt dich durch den Tag. Du zahlst die Quittung dann ein paar Tage später. Mhm. Da bist du dann richtig im Eimer, aber
da ist ja auch Wochenende dann meistens.
Genau, da hat es mich dann richtig erwischt, aber wenn man funktionieren muss, bestes Mittel. Kann ich nur empfehlen.
Okay.
Lohnt sich jeder Cent.
Ich spare mir jetzt den Boomer-Joke, dass du mich dann scheinbar hier im letzten Podcast angesteckt hast. Freut mich, dass es dir diese Woche wieder besser geht. Ist in diesen wie hieß das Ding?
Boxer Gripal.
Die haben aber auch komische Namen. Ist da eigentlich auch der Wirkstoff Ibuprofen drin, oder?
Jawohl. Okay. Und Pseudoepinephrin. Mhm.
Das ist möchte gerne Wirkstoff. Ja?
Ja, das kickt.
Ja. Wohl. Okay.
Mhm. Ah, da will ich jetzt nichts zu sagen, weil ich bin kein Mediziner. Aber das sind halt Sachen, die das treibt also.
Michael, ich wollte auch nur eine smoothe Überleitung machen zum Recap. Ibuprofen. Oh. Hast du den nicht gesehen? Mensch, wir sind beim Recap. Du hast letzte Woche was über Ibuprofen erzählt und den sogenannten Ceiling-Effekt äußerst spannend und ne? Ich mache einfach mal weiter, ne?
Nein, die Handreichung ging durch die Kamera durch. Ich habe die Hand hier vor mir gesehen, bildlich. Und hab mir, weiter, genau.
Ich habe gesehen, wie du kurz sagtest, hey, was will er jetzt schon wieder über dieses Grippemedikament labern? Das ist doch total langweilig, ja.
Oh weia.
Jedenfalls viele spannende Learnings über Ibuprofen, einfach die letzte Folge hören, kam auch relativ zu Beginn. Und was habe ich mir noch gemerkt? Ich habe die Welt erklärt bekommen bezüglich der Captchas. Das ist wirklich so ein Thema, wo ich denke, das fragen sich sicherlich 90% der Menschen, die im Internet unterwegs sind. Und das war äußerst spannend, was der Hintergrund da ist und warum sich das verändert hat. Und da möchte ich auch gar nicht mehr verraten, aber sollte man wissen, für die nächste Cocktailparty hat man dann auf jeden Fall ein Gesprächsthema.
Also das Feld, ich bin kein Roboter, ne?
Das Feld, ich bin kein Roboter, ja. Und und dann zur Verwirrung vielleicht möglichst komisch die Maus bewegen, wenn man da hinklicken will. Habe ich mitgenommen.
Genau. Mhm. Richtig. Cool. Was habe ich mitgenommen? Drei Dinge, diesmal. Mhm. Erstmal die Beleidigung Popcorn-Verkäufer. Die fand ich großartig. Ja? Also, brasilianischer Fußballstar wurde als Popcorn-Verkäufer beschimpft und auch mit Popcorn beworfen. Es ist wohl da eine sehr, sehr üble Beleidigung, dass man quasi nur heiße Luft produziert oder, ne? Das fand ich ganz interessant. Dann das Jugendwort dieses Jahres ist Goofy, habe ich gelernt. Und du hast über etwas gesprochen, was ich leider nicht verifizieren konnte, und zwar die Coca-Cola-Diplomatie. Mhm. Ich habe noch im Kopf, dass das wohl so ist, weil Coca-Cola in jedem Land der Welt vertreten ist und man dann irgendwie deren Kanäle nutzt. Ich weiß aber nicht mehr wofür, wollte es googeln und ich habe es nicht gefunden. Christopher, was ist da los?
Ja, das bringt mich zu einer witzigen Situation, und zwar folgendes. Wir können ja mal offen drüber reflektieren. Und zwar, ich kenne ja interessante Menschen, weil ich selbst ein recht spannender Typ bin. Und ich war auf dem Lunchboard vor zwei Wochen und habe jemanden getroffen, der war irgendwie in so einer crazy Weiterbildung in einer Circle Washington, bla bla bla. Und die haben da so im Rahmen dieser Ausbildung ein paar crazy Leute getroffen, was weiß ich, den Kampagnenleiter von Obama damals, vom Wahlkampf oder den Ex-NASA-Chef und so weiter und so fort. Und die haben dann so ein paar, ja, so vertrauliche Gespräche, wo die so ein bisschen erzählen, hört mal, Jungs, also so wird eigentlich die Welt regiert, ja? Also klingt jetzt sehr verschwörungstheoriemäßig, aber jetzt nicht ganz so krass. Nee, aber so ein bisschen so sieht es hinter den Kulissen aus. Und der hat mir das erzählt, dass es Cola-Diplomatie heißt und dass die eben Infrastrukturen benutzt, vor allem in abgelegenen Ländern, die US-Regierung von Coca-Cola, weil sie eben selbst dort keine Infrastruktur haben. Was jetzt irgendwie nicht, das ist ja jetzt keine Verschwörungstheorie, ja, aber es klingt irgendwie auch recht plausibel, ja. Aber tatsächlich, halt auch im Rahmen der Shownotes, habe ich das auch nicht gefunden. Also es ist tatsächlich eine Information first hand. Jetzt ist die Frage, darf ich sowas hier ab und zu mal droppen, auch wenn ich keine Quelle habe, ne? Weil eigentlich, wenn ich jetzt ein Journalist wäre, was ich aber natürlich eigentlich auch nicht bin, bräuchte man ja, dass es die Info sozusagen aus mindestens zwei Quellen, bevor man sie erzählt, ja. Aber ich dachte mir.
Ich würde mir eher Gedanken über deine Quelle machen, Christopher, weil jetzt haben wir über irgendwas, es scheint ja ein Begriff zu sein, der.
Ich kann den nicht verraten,
sehr
sorry.
Vertrauten. Nee, der Punkt ist ja, es scheint ja ein Begriff zu sein, den Leute verwenden, die hinter den Kulissen aktiv sind. Das scheint ja ein gängiger Begriff zu sein. Ich guck mal, ob du den noch telefonisch erreichst, ja? Aber vielleicht haben wir da jetzt ja was exposed und haben jetzt da irgendwie.
Der ist schon weg vom Fenster, meinst du?
Kann sein. Ich meine, in Russland sterben ja auch ständig irgendwelche CEOs an Herzleiden, ganz plötzlich.
Oh, hast du gelesen? Guck mal, ob's deine. Hast du gelesen, woran der Letzte gestorben ist letzte Woche? Es wird immer skurriler.
Ja, ist der nicht, nee, der ist nicht aus dem Fenster gefallen, oder?
Nee, das ist schon so 2022. Der Neueste hatte irgendwie eine chronische Erkrankung und hatte irgendeinen esoterischen Kult verfolgt und bei diesem Heilungsprozess mit so einem Schaman ist er leider verstorben, ja. Es ist unglaublich.
Das Schlimme ist ja, also was ich mich manchmal frage, um da mal ganz kurz abzubiegen.
Ob Putin sich nicht auch manchmal ins Fäustchen lacht, wenn er die Nachrichten liest, oder?
Also glauben die wirklich, dass andere Leute den Scheiß glauben? Oder ist es denen so egal, dass es denen einfach ist, die finden irgendeine irrwitzige Story und sie wissen, dass es niemand glaubt, aber sie machen es halt, weil sie irgendwas sagen, weißt du, also glauben die das, dass Leute das glauben, oder ist es ihnen einfach scheißegal und sie erfinden einfach irgendwas und finden es selber lustig?
Ich glaube tatsächlich, also es ist erstens denen egal, aber vor allem, es ist wahrscheinlich im Ergebnis egal, haben sie festgestellt. Also man braucht sich ja mehr oder weniger Mühe geben, weil die das glauben wollen, glauben so oder so dran, egal wie glaubhaft das ist. Und die nicht dran glauben, macht eigentlich auch keinen Unterschied, ja. Das Image haben sie eh weg. Was natürlich schon so ein bisschen traurig ist, ne? Aber ja, vielleicht machen das Beste, was man da vielleicht machen kann, dass wir uns beide Seiten machen, sich einen Spaß draus. Putin, keine Ahnung, ob er so ein Rad hat, an den er dreht oder so eine Karteikarte zieht, nach dem Motto, was ist der nächste Todesgrund, ja? Und wir im Westen können dann auch einfach nur so ein bisschen uns drüber lustig machen, ja? Und mehr ist da nicht zu machen, denke ich, ja.
Das wird's wahrscheinlich sein, Chris, aber. So, was hast du denn?
Also ist es okay, wenn ich so Top-First-Hand-Informationen hier ab und zu präsentiere, was vielleicht alle eineinhalb Jahre einmal vorkommt, ohne dass ich eine zweite Quelle habe, weil ich bin ja kein Journalist, oder? Können wir uns darauf einigen?
Sicher, ich finde das total interessant, klar. Okay. Her damit. Okay. Ich kann es mir dann halt nur manchmal nicht merken, ich kann es ja dann nicht ich muss ja immer wieder fragen.
Ja, das ist okay. Ja, deshalb machen wir einen Recap. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung, das andere, du hast ja im Recap erwähnt, dass du dir das Jugendwort gemerkt hast, und ich hatte ja gesagt, ich schaue nochmal nach, was der Unterschied ist zu Grinch. Weißt du das?
Intuitiv? Ja. Ob ich den Unterschied kenne?
Ja, oder wie würdest du den beschreiben? Weil mir war das nicht ganz so trennscharf und ich habe mal die Mühe gemacht, das mir genauer anzusehen.
Also, spannend. Ich hätte jetzt gesagt, Goofy, wie ja auch der Charakter, der ist ja eher trottelig komisch, ne? Bis hin zu, man könnte sagen, affig, ja? So. Und Cringe ist ja wirklich, wenn man so die Augenbrauen verzieht. Das wäre unangenehm, ja? Oder socially awkward, wenn man auch umschreiben kann. Und das hat nochmal eine ganz andere Konnotation mit dem, was man ausdrücken will. Also wenn man etwas peinlich findet oder super seltsam, dann ist es Cringe. Und wenn sich jemand dumm verhalten hat, hätte ich jetzt gesagt, ist es Goofy.
Wow, richtig gut. Also ich hätte das nicht zusammenbekommen, aber es ist so, wie du sagst, also das deutsche Wort, was dir gefehlt hat, ist so ein bisschen Fremdschämen. Das ist die Konnotation bei Grinch häufig. Und bei Goofy ist es neutral bis positiv. Also tatsächlich, das konnte ich nämlich überhaupt nicht einordnen. Überhaupt nicht negativ gemeint, weil ich dachte, Das könnte wahrscheinlich je nach Kontext alles bedeuten, aber tatsächlich ist es eher neutral bis hin zu positiv, so ein bisschen tollpatschig süß, ja. Und das heißt, die Dinge haben eigentlich sozusagen seltene Schnittmenge. Es gibt vielleicht den Fall, wo etwas trottelig ist und ein bisschen Fremdschämen, ja, aber eigentlich sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge. Fand ich ganz
weißt
interessant.
Weißt du, was mir jetzt gerade in dem Situation, in dem Moment klar wird, Christopher? Wir sind jetzt in dem Alter, wo wir verstehen müssen, wie die Jugend spricht. Und gefühlt ist es gestern gewesen, dass wir Wörter benutzt haben, die Ältere nicht verstanden haben und wir das überhaupt nicht verstehen können, was sie versteht. Weißt du, diese Gamersprache. Mhm. Du Noob, Roffel, weißt du, sowas. Mhm. Und dann haben wir, für uns war das so normal, so zu reden. Und unsere Eltern so, was labern die, weißt du? Und jetzt fangen wir an, uns über das Internet schlau zu machen, wie die jungen Menschen reden, weil wir sie nicht verstehen.
Man muss aber sagen, das ist jetzt kein surprising making sense mit Mitte 30. Die Erkenntnis von Mitte 30-Jährigen, das haben, glaube ich, alle diese Erfahrung, ne? Dass man irgendwann dann merkt, so nach 10, 15, 20 Jahren, voll nach so 15, 20 Jahren, dann ist der Gap, der Unterschied doch so groß zu den Jugendlichen, dass man endgültig, man kann es sich nicht mehr schönreden, man ist da draußen, ne?
Ja. Ja.
Aber trotzdem, glaube ich, ist das Gap nach oben auch noch teilweise da. Also ich beobachte ja, schon, dass ich mich sehr bemühen muss bei 60 plus Leuten, ja. Vor allem mit diesem Denglisch.
Ja. Ja.
Da könnten wir uns übrigens das auch Mühe geben. Also wenn ich dich hier manchmal reden höre, denke ich mir schon ein bisschen cringe. Also wie viel englische Wörter du benutzt.
Ja, vor allem, weil du ja immer der warst, den ich angezählt habe, weil er, als du da auf deiner Elite-Uni da warst, zurückkamst und keinen Satz sagen konntest auf Deutsch. Ja. Aber jetzt, ne, okay. Dann werde ich mal versuchen, dann nächste Podcast-Folge ist das erklärte Ziel, das ich übrigens morgen schon wieder vergessen haben werde.
Ich erinnere dich
nur
an.
Deutsch zu reden. Mhm.
Ich schicke dir eine Deutschlandfahne am Samstag, okay? Das ist immer unser.
Fantastisch.
Genau. Vielleicht noch ein kleiner Schwenk. Wir hätten auch einfach, Michi, wir haben die Wahl. Also entweder wir sagen, nee, wir sind so, wir stehen dazu, so sind wir und verkaufen das offensiv und sagen auch, dass es geil so ist, wie wir reden. Oder wir sagen, wir sind uns nicht so sicher, wir wollen gerne anders sein. Wir arbeiten jetzt an uns, ja?
Wir gucken mal. Also wenn ich mir ein Bein ausreißen muss in der nächsten Folge kein Denglisch zu reden, dann werde ich einfach sagen, ich bin jetzt so und fertig, ja?
Und dann musst du es aber auch anfangen, cool zu finden, ja?
Dann fange ich.
Das also cool meine Prognose ist, wir kriegen es nicht auf die Kette, on the chain.
Okay.
Aber let's see.
Ja, ja. You can say you to me. Okay, Christopher, jetzt pass mal auf. Was hast du jetzt mal zurück zu dem, warum wir überhaupt miteinander reden? Nässt dich nicht ein, ja? Kritzt sich hier nicht mehr ein, der Christopher, ja. Das habe ich in irgendeiner E-Mail-Signatur gelesen. Wirklich?
Warum habe ich die noch nie gehört?
Was hast du
nicht? You can say you to me. Okay, sorry.
Nein?
Kennst du das gar nicht? Okay, ja, bitte hier zu den seriösen Making Senses. Please continue.
Also das ist ja, ja, okay. Also ich, was hast, also was habe ich dabei? Was habe ich dabei? Ich habe ein Thema, wie man nachts weniger pinkeln muss. Ja?
Ja.
Tatsächlich. Also ein Making Sense, was man von einem Mann namens Andrew Huberman lernen kann.
Oh,
dann habe ich noch mal von denselben Damen, die dieses coole Video gemacht haben zu dem Thema Captures, eine Erkenntnis zum Thema, hört mir mein Telefon wirklich zu? Da gibt es ja diese diversen, sorry, jetzt müssen wir lachen, weil Christopher lacht, ihr könnt es natürlich nicht sehen. Bald könnt ihr das sehen, wenn wir Kameras haben. Da wird es dann unangenehm. Genau, also hört mein Telefon mir zu. Und dann letztes Thema, also eigentlich vier Sachen. Dann das Thema Verletzlichkeit von Führungskräften, hatten wir schon mal angesprochen. Gibt es jetzt nochmal einen neueren Artikel dazu. Und dann Tim Ferriss, kennt man ja von der 4-Stunden-Arbeitswoche.
Mhm.
Den erwähnen wir auch öfter mal. Der hat wohl auch ein Buch geschrieben, der 4-Stunden-Koch, The 4-Hour-Chef. Und da gibt es eine Infografik, da erzähle ich ein bisschen was zu, verlinke ich auch in den Shownotes. So auf einer Seite das Wichtigste, was man aus seinem Buch mitnehmen kann, um einfach besser zu kochen. Das sind die Sachen, die ich habe.
Okay, super. Also bin ich auch gespannt, wie du auf die ganzen Themen gekommen bist. Sehr spannend. Ja, ich muss sagen, ich bin eher wieder dünner unterwegs, aber zu meiner Verteidigung, ich war ja auch so krank. Ich habe ein paar, zwei, drei, vier persönliche Beobachtungen und Learnings, wo ich sagen würde, okay, das könnte sich mal als Making Sense qualifizieren, die ich kurz mit dir diskutieren würde. Weil manchmal geht es ja auch darum, dass man einfach überlegt, was, wo macht man denn Making Sense, was man jetzt nicht einfach nur in irgendeinem Artikel gelesen hat, ja. Aber auch das habe ich dabei, so vier, fünf verschiedene Themen. Von daher kannst du dir aussuchen, ob du mit einem anfangen willst oder ob ich mit so zwei, drei kleineren Dingen anfange. Und ich habe auch noch ein, zwei Updates mal wieder zu vergangenen Episoden.
Dann fangen wir mal mit den kleineren Dingen an, da bin ich jetzt neugierig.
Also, wir hatten das, also ein Update war tatsächlich das Thema Goofy und Grinch, das haben wir schon erledigt. Dann hatte ich noch angekündigt, dass ich mir das Thema mit der Zeit nochmal angucke. Falls du dich erinnerst, ich hatte ja im letzten Podcast, glaube ich, auch erzählt, dass die Wissenschaft da irgendwie Hinweise hat, dass die Zeit früher mal 5-mal schneller vergangen ist. Und wir haben uns gefragt, ja, aber Moment mal, was heißt denn das? Wären dann unsere heutigen Gehirne zu langsam oder würde es keinen fucking Unterschied machen, weil wir halt in dieser schnelleren Zeit sind und alles halt schneller ist, ja. Und ich habe einen sehr renommierten Physiker gefragt und er meinte, wahrscheinlich würde man das gar nicht merken, ja. Was mich jetzt zu der Folgefrage bringt, die ich aber noch nicht klären konnte mit diesem sehr erfolgreichen Physiker, woher weiß die Wissenschaft das dann überhaupt, ja? Also wie macht man das eigentlich fest, dass die Zeit schneller vergeht, aber so im Grunde genommen habe ich den Eindruck, die Zeit kann uns relativ scheißegal sein, weil wir sind auf jeden Fall in ihr gefangen und wir müssen sie einfach genießen. Genau, das als kleines Update. Bam. Dann habe ich noch als Update, weißt du noch, als wir, es fühlt sich so an, als wäre es Jahre her, dabei ist es noch gar nicht so lange her, als wir ein wenig über die WM in Katar sprachen.
Oh.
You remember? Und ich meinte so, die haben jetzt alle schon gesehen, dass das eine blöde Idee war und es hat so viel negative Presse und das werden die schon nicht nochmal machen, ja? Einerseits. Andererseits war dann vor allem während der WM, hatten wir auch drüber gesprochen, dass wir feststellen mussten, fuck, es interessiert eigentlich nur eine Handvoll Länder, die Menschenrechte da, ne? Und was uns sozusagen auf das große Thema bringt, was wir an verschiedenen Stellen, wo wir an verschiedenen Stellen drauf kommen, auf die Polarisierung der Welt, pipapo tralala, dass es so eine eurozentrische Sicht gibt oder so eine westliche Sicht, ja, die eigentlich ehrlicherweise relativ wenig Leute interessiert und dass es vielleicht doch nicht so einfach ist, ja. Und da habe ich jetzt sozusagen zwei Follow-ups zu. Und zwar einerseits, dass ja jetzt eine neue WM-Vergabe es gab diese Woche. Hast du das gelesen? Nee? Okay, also auf jeden Fall ist sie.
Ja, doch.
Ja, genau, also ist sie 2034 jetzt in Saudi-Arabien, also hat meine Hypothese gesprengt, wobei ich mir währenddessen, also in der Zeit während der WM schon eigentlich sicher war, dass es doch nicht so einfach ist. Aber man muss auch sagen, und das ist noch so ein kleines neues Making Sense, es gab auch literally keine Wahl, ne? Also weil es gab keinen Bewerber. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass so große Ereignisse gerade in der westlichen Welt immer unbeliebter wurden, weil die Menschen finden das so anstrengend und laut und Umweltschäden und kostet Geld und bla bla. Und wir brauchen das nicht als Marketing, ja, weil Paris und Deutschland, die sind schon so cool, bla bla bla. Und das ist halt eher interessant ist für noch unbekanntere oder neureiche Länder, ja. Und wenn sich nun mal niemand anderes bewirbt, das letzte Land, was da noch überlegt hatte, sich zu bewerben für das Land, war eben Australien, Neuseeland, glaube ich. Und die haben gesagt, so wichtig ist uns das jetzt auch nicht, ja. Was soll man da machen, ne? Also dann ist schon klar, dass es dann halt auch in Saudi-Arabien mit zweifelhaften Menschen Rechtspflichten da wird, ne? Deshalb.
Wie lustig, okay.
Ja. War das so mein Making Sense, dass ich glaube, es ist immer noch nicht super beliebt, aber ich glaube, es wird in der Zukunft häufiger vorkommen, dass wir weniger so große Ereignisse in der westlichen Welt haben, ja.
Guck an.
Genau. Nö, ich glaube, das war's erstmal. Also das zweite Making Sense an der Stelle, das muss ich auch nicht so riesengroß machen, aber habe ich jetzt schon halb gesagt, das war diese Polarisierung der Welt. Ich habe jetzt die Tage einen Artikel von Joschka Fischer gelesen, da sind wir jetzt wahrscheinlich auch schon so alt, dass man sagen muss, das war mal der grüne Außenminister von der Schröder-Regierung damals, ja, und hat immer noch gutes Standing. Und er hat immer unterstrichen, dass er eben glaubt, dass die Welt auf eine neue Polarisierung hinausläuft, weil man eben jetzt verstärkt gesehen hat, dass sich die nicht-westlichen Länder, und das wollte ich einfach nochmal hier so explizit erwähnen, opportunistisch verhalten in anderen Konflikten, um eine Gemeinsamkeit zu schaffen, ne? Also zum Beispiel bei Hamas, ja. Also Israel und Russland haben ja eigentlich ein gutes Verhältnis, auch einfach, weil so viele Russen in Israel leben, also glaube ich zweitgrößte Bevölkerung nach den Arabern sozusagen, ja. Und die hat eigentlich einen guten Draht und haben sich jetzt trotzdem quasi auf die arabische Seite gestellt, um es ganz zu vereinfachen, um halt immer quasi den Counterpart zu der westlichen Welt zu haben und eben auch zusammenzuwachsen mit den anderen Ländern, die eben teilweise auch in Afrika und Südamerika sitzen. So, das ist, glaube ich, echt so Asien, Afrika, Südamerika, im Wesentlichen gegen halt Eurasien, also Australien, Neuseeland, Großteil von Europa und Nordamerika geht, ja. Und ein daran angeknüpftes Making Sense, allerdings mein eigenes, nicht Joschka Fischers, wäre eine neue Hypothese, und zwar, dass ich glaube, vielleicht braucht die Menschheit einfach das, weißt du, auch in Verknüpfung mit dem, was wir in den letzten Wochen mal sagten, dass der Mensch irgendwie immer eine Motivation braucht, also aus dem Schmerz heraus, wegen Leiden, ja, was wir häufiger schon hatten, aber was nicht ganz so geil ist, oder aus der tollen Vision heraus, von wegen, hey, das ist doch total geil, wenn wir das machen und so weiter und so fort. Und da fehlt es der westlichen Welt ja so ein bisschen dran, oder vielleicht auch generell der Menschheit, ja. Und so auf globaler Ebene geht es vielleicht nur über den Schmerz oder über so ein bisschen Wettbewerb, ja. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht könnte es dazu kommen, dass es, ich würde es jetzt nicht direkt mit dem Kalten Krieg vergleichen, ja, einen neuen Kalten Krieg vergleichen, aber dass es wieder dieses Duopol gibt, dann irgendwie nicht so ein Multipol von wegen Russland und China und Europa und USA, sondern dass es schon wieder so eine wesentliche Zweiteilung gibt und dass der Mensch es vielleicht einfach braucht, Wettbewerb und irgendwie auch was Gutes machen kann, auch mit uns in Anführungszeichen zukunftsfaulen Deutschen, ja. Vor allem, weil ich mir vorstellen könnte, dass es eben wieder, also nicht der klassische Kalte Krieg wird, aber dass irgendwie ein Krieg gar nicht so wahrscheinlich ist, ja, weil wir haben jetzt bei Russland, Ukraine wieder gesehen, also selbst die Bösesten, soweit die Möglichkeit haben, kamen jetzt noch nicht ernsthaft auf die Idee, eine Atombombe zu zünden. Ich habe das Gefühl, dass es dieses Gleichgewicht der Menschheit, bis die KI die Macht übernimmt, dass das bestehen bleiben könnte, dass wir halt, dass dann im Endeffekt doch keiner so doof ist, um irgendwie eine Atombombe oder auch eine digitale Atombombe zu zünden und die anderen zu vernichten, sondern dass es einfach diesen Wettbewerb braucht, aber man sie nie, aber sich nie so wirklich vollkommen wehtut. Weißt du, was ich meine? Was quasi
ja, das kann sein.
Ein potenziell positives Making Sense wäre, ja. Dass das nicht der, ja. dass die aktuelle Entwicklung nicht unbedingt negativ ist. Was sind so deine Gedanken dazu?
Ich habe da ein lustiges Wissensnugget und zwar. Weißt du, was Chinas letzte Warnung ist?
Nee.
Das ist ein russisches Sprichwort für eine Warnung, die keine Konsequenzen hat.
Okay.
Kannst du bei Wikipedia mal nachgucken. Mhm. Das ist ein gängiges Sprichwort bei denen.
Ja.
Also, ne?
Also, das heißt, du meinst, es gibt Hinweise darauf, dass es eben so ist, dass niemand in letzter Konsequenz einen Weltkrieg anfangen würde mehr heutzutage.
Ja, das heißt jetzt eher, dass man darüber was über die chinesische Kultur lernen kann, ne? Also wenn das ein russisches Sprichwort ist und die sind ja Nachbarn, dann scheint er ja mal, wir haben ja auch bei irgendeiner Making Sense Folge mal festgestellt, dass Sprichwörter und Redewendungen ja irgendwie auch ihre Berechtigung haben, wenn die sich so lange halten, ja?
Ja.
Das zweite, was ich ganz interessant fand, was mir gerade noch über den Weg läuft, wollte ich eigentlich gar nicht drüber sprechen, aber hast du mitbekommen, was bei Fridays for Future los ist?
Hat das jetzt noch was mit meinen Aussagen zu tun, oder?
Nee.
Okay, also du stimmst mir einfach zu oder findest es einen interessanten Gedanken.
Ach so,
und komm
du
jetzt,
wolltest, ja, nein, also bin jetzt nicht explizit darauf eingegangen, weil wir hatten das ja schon mal.
Ja.
Diese Weltpolitik-Thematik, haben wir festgestellt, wir sind da keine Experten. In dem Sinne, auf der anderen Seite haben wir ja auch eine Meinung und beobachten Dinge. Und ich würde dir zustimmen, unter anderem wegen der, ich glaube, was man jetzt bei Russland und Ukraine sieht, Punkt 1, Krieg bringt nicht viel, außer dass du deine Bevölkerung verschleißt und dass du unfassbar viel Geld verbrennst, ja. Für was genau? Also offensichtlich passiert da nicht viel, ja, in der Ukraine. Also ich glaube, wenn das eine Blaupause sein sollte für andere Staaten, würde ich mir das dreimal, viermal überlegen, ob ich das wirklich mache. Auf konventionelle Art Krieg zu führen, bringt nicht viel. Und Punkt zwei, wir sind auf der Welt einfach viel zu verflochten, als dass sich ein Krieg, also mit was für einem Ergebnis würdest du da rausgehen wollen, dass du sagst, es hat sich für mich gelohnt.
Ja.
Und ich glaube, das ist nur desaströs für alle Beteiligten. Und wir sind zu verflochten. Und deswegen glaube ich, wirst du recht haben, es braucht diese Art von Wettbewerb und es braucht dieses fast schon symbolische gegen etwas sein, ja, oder eine Gegenposition zu beziehen. Ich glaube aber nicht, dass das ernsthafte Konsequenzen hat.
Das war mir nicht so klar. Also genau, der erste Punkt, den wollte ich auch nur mal kurz wiederholen, aber in der Tat, darüber hatten wir schon gesprochen. Was für mich jetzt sozusagen neu war, war erstens tatsächlich dein Standpunkt dazu, weil du ja immer so ein bisschen pessimistischer bist und schon manchmal dich fragst, wohin das führt. Ja. Und zweitens, weil ich dann auch zuletzt dachte, naja, offensichtlich gerade dieses opportunistische Verhalten und die nicht-westliche Welt wächst immer mehr zusammen und wir haben dieses Decoupling, dass wir diese Verflechtung ja irgendwo auch auflösen, was mich dann sozusagen im dritten Schritt sozusagen auch dazu gebracht hat, naja gut, wenn wir irgendwann echt wenig miteinander zu tun haben, fällt es auch leichter, wieder aufeinander zu schießen, ja, weißt du, was ich meine? Also da war auch ich so ein bisschen, vielleicht wird das auch ein bisschen langfristig schlecht, aber dann der vierte Schritt sozusagen, denke ich wieder, nee, es macht eigentlich dann auch dann immer noch keinen Sinn und außerdem werden wir auch nicht komplett entflochten sein, ja, und das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend und freue mich, dass du da auch jetzt nicht irgendwie sagst, nee, ich sehe das trotzdem sehr viel negativer, sondern dass du sagst, könnte so sein, ja. Okay,
ja.
Kleines Update dazu. Jetzt wolltest du Folgendes sagen.
Genau, ob du mitbekommen hast, was bei Fridays for Future los ist. Fand ich ganz
spannend. Ich habe, glaube ich, mitbekommen, dass man versteht, dass das linke Spektrum, da habe ich mit meiner Frau vor ein paar Tagen drüber gesprochen, dass das linke Spektrum in der politischen Landschaft quasi sozusagen zweigeteilt ist. Einmal die progressiven Linken um Sarah Wagenknecht, auch eigene Parteigründung, die dann irgendwie schon auf gewissen Ebenen Migration, pro-russisch und doch ein bisschen gegen Gendern und so, die in manchen Dingen doch irgendwie ein bisschen konservativ oder rechts ist, also passt da nicht ganz so rein, aber so sozusagen am linken Rand so ein bisschen hybrider ist. Und dann die klassische Linke, die da eher
Ich meinte bei Fridays for Future.
Ja, genau. Und dann die klassische Linke, die jetzt nicht irgendwie gegen Migranten ist und antisemitisch, ja. Und dass man, finde ich, das jetzt ganz gut an Fridays for Future, so komme ich drauf, sehen kann, dass quasi auf internationaler Ebene man sieht, oh, Greta Thunberg, oh, vielleicht doch ein bisschen antisemitisch. Die deutsche Greta Thunberg, die Neubauer, eher aus dem anderen linken Spektrumsbereich und die positionieren sich dagegen. Das ist das, was ich bisher mitbekommen habe. Was würdest du ergänzen?
Ja, dass die, also ich glaube, diese Bewegung zerlegt sich gerade an dem Israel-Krieg.
Ja, das ist doch schon krass, was für, dass das auf gewissen Ebenen dieser Nahostkonflikt jetzt höhere Wellen schlägt, als es Ukraine und Russland getan haben, ne? Schon spannend.
Ja.
Aber weißt du, das war mein Making Sense, dass man die Linke quasi nochmal unterscheiden muss, ja? Und man das auch gerade in Deutschland gerade sieht. Das fand ich super spannend, die letzten zwei Wochen.
Ja. Also das fand ich interessant. Und ich glaube, wie gesagt, wie traurig, die Revolution frisst ihre Kinder. Hatten eigentlich ein gemeinsames Ziel, ja? Mhm. Die Rettung des Planeten durch den Stopp des Klimawandels. Und dann kommt so ein Krieg und dann merkst du plötzlich, oh, wir sind gar nicht so auf einem Nenner, wie wir alle dachten. Und wir haben teilweise ein paar Antisemiten unter uns. Also,
schwer. Aber es zeigt ja auch immer wieder, ich weiß jetzt nicht, ob es bei Fridays for Future die Vision war, es wirkte eher wie der Schmerz, der sie antreibt. Wenn man so was hat, dann vereint das halt Dinge und bewegt Dinge, ne? Aber wenn irgendwie diese eine primäre Schmerz vielleicht wegfällt oder was Neues dazukommt und dann kann sich eine Gruppe auch wieder anders aufteilen, ne? Das ist schon interessant. Aber ich glaube trotzdem, dass die Bewegung jetzt, auch wenn sie ein bisschen gespalten ist, irgendwie wird die schon da bleiben. Ne? Der Druck der jungen Leute, auf die Umwelt zu achten. Das finde ich schon gut, ja.
Naja, das ist mir nur gerade über den Weg gelaufen, weil ich noch bei Twitter geguckt habe, was für ein Quatsch ich mal wieder geliked habe, wenn ich reden will. Es gibt andere Sachen, da rede ich mal anders drüber, nicht heute.
Ja.
Doch, eine Sache noch.
Ja,
eine Grafik von der ARD, ein Jahr nach der Übernahme durch Elon Musk, also Twitter, es geht um Twitter, ja?
Ja.
Die Zahlen.
Ach, Making Sense übrigens, du musst jetzt X sagen und wenn es dir schwerfällt, dann sagt man wohl scheinbar Twix.
Oh.
Habe ich gelernt.
Na, ja, macht ja auch.
Ja.
Okay, auf X, ja, er hat es für 44 Milliarden Dollar gekauft. Der heutige Wert ist 8 Milliarden Dollar. Die täglichen aktiven Nutzer sind um 12 Millionen geschrumpft und der Umsatz ist um 50%, mehr als 50% geschrumpft.
Und die täglichen Nutzer, diese 12 Millionen, wie viel Prozent sind das ungefähr?
Steht bei dieser Grafik nicht. Mhm, aber naja, ich sag mal, der Firmenwert von 44 auf 8 Milliarden Euro runter ist schon, das muss man erstmal schaffen. Also ich frag mich halt, also ne, dafür, dass der Mann ja immer so als Genie und so gehypt wird, finde ich dann, wenn man sich sowas dann mal konkret anguckt, gar nicht mehr so, so beeindruckend.
Ja, ich weiß nicht, es gibt ja mittlerweile die zweite Biografie, die ich noch lesen muss, da habe ich ja auch schon Teil rezitiert, darüber sprachen wir vor einem Monat. Ich hatte die erste gelesen, die bis 2016 geht und was mir schon aufgefallen ist, was schon Muster ist bei Musk, ist, dass er immer mit der Tür durchs Haus fällt, aber so eine krasse Vision und so einen krassen Drive hat, dass er auch ein paar Mal hinfallen kann und es trotzdem erreicht. Was meinst du, wie krass der mit allen seinen Businesses, ob es Tesla oder SpaceX oder damals PayPal, auf die Fresse gefallen ist, ja? Also, wenn man sich wirklich mit Musk auseinandergesetzt hat, dann heißt das überhaupt nichts. Natürlich könnte man jetzt retroperspektiv oder würde er auch sagen, hätte ich später gekauft. Das war ja sowieso gerade so ein High am Aktienmarkt damals, ja? Und natürlich, aber also natürlich war es dann komplizierter in der Umsetzung, als er gedacht hat, aber das war halt immer bei allen seinen Projekten. Und das Spannende an Musk ist ja, dass ihm das als einzigen Menschen der Welt niemals auffällt. Ne? Von daher bin ich gespannt, wie es langfristig ist. Aber auch ich würde jetzt wieder sagen, von all den Dingen, die er macht, das Schwierigste, ja. Aber das dachte ich halt damals auch bei Tesla ein paar Jahre lang, dass das sich nicht ausgeht, ja. Genau, deshalb,
dem
traue ich alles zu.
Das war halt einfach nur mal eine eine Grafik, die ich berichtenswert fand, weil sie bei der ARD auch kam.
Mhm.
Okay, dann nochmal zu den großen Themen hier. Oder was heißt größeren Themen? Weil ich hier gerade eine Wasserflasche neben mir habe und einer der Menschen bin, die öfter mal nachts wach werden, weil sie auf Toilette müssen. Und ich mir gedacht habe, okay, liegt das daran, dass ich älter werde, ne? Groß an die Prostata? Oder liegt das vielleicht, kann ich das vermeiden? Ja? Oder kann man da was gegen tun? Weil das ist ja nicht jede Nacht so, tatsächlich.
Mhm.
Manche mehr, manche weniger. Und da gibt es ein Video von Andrew Huberman, das ich auch verlinke, der das sehr wissenschaftlich mal wieder aufbereitet, aber ich habe es mal versucht, simpel zu machen. Also, es ist wohl so, dass man kann aktiv daran arbeiten, nachts weniger pinkeln zu müssen. Und zwar,
Klammer,
bisschen Kontext, man braucht ab dem Moment, wo man wach wird, plus 10 Stunden, also, ne, braucht man 240 Milliliter Wasser pro Stunde. So. Ja. Wichtig, in den 10 Stunden ab wach werden. So. Warum ist das wichtig? Und zwar, warum exakt die 10 Stunden? Unser Filtersystem im Körper, also Nieren, Blasen und so weiter, funktionieren 10 Stunden lang hochaktiv und dann nimmt das ab. Und das nimmt deswegen ab, weil die Zellen, unter anderem in der Niere, von zirkadianen Uhrgenen reguliert werden. Also auf Englisch heißt es Circadian Clock Genes, ja. Das heißt also, vor allem die Niere wird von unserem Tag-Wach-Rhythmus gesteuert, läuft auf Hochtouren, wenn du das Bett verlässt und gegen Tagesende wird es immer weniger. Das ist auch gut so. Wäre schlimm, wenn die Niere auch nachts auf Volllast laufen würde. Bedeutet aber, dass man das berücksichtigen muss, wenn es um die Frage geht, was kann ich tun, um nachts weniger pinkeln zu müssen. Also, nachts ein bis zweimal wach werden und pinkeln zu gehen, ist normal. Wenn man das hat jeder wohl im Schnitt. Wenn man das aber reduzieren will, idealerweise auf null bringen, dass man gar nicht mehr wach wird, sollte man 3 Dinge beachten. Also Punkt 1, tagsüber genug getrunken haben. Das heißt also die 240 Milliliter pro Stunde, 10 Stunden am Stück. Dann hast du genug getrunken im Schnitt. Und dann wirst du auch abends nicht mehr so durstig, bevor du ins Bett gehst. Und verhinderst, dass du dann quasi noch eine Flasche Wasser ex, bevor du pennen gehst, die dann natürlich nachts raus muss. Zweitens, und das fand ich ganz interessant, wie schnell die Flüssigkeit im Körper zu Urin wird, der dann raus will, ist nicht nur abhängig von der Menge, die du trinkst, sondern auch in der Geschwindigkeit, in der du sie trinkst.
Aha.
Okay.
Ja, okay.
Das heißt, wenn man große Mengen an Wasser verschlingt, dann wollen sie auch in großer Menge schnell wieder raus. Das heißt also, wenn du diese Flasche Wasser vor dem Schlafengehen trinkst, dann wirst du ein paar Stunden später wach und musst die dann wieder auch loswerden. Es gibt einen Unterschied, ob du quasi, wenn du jetzt bei diesen 240 Millilitern bleibst, ob du die pro Stunde so schlürfst, ja, mit einem Glas Wasser nimmst, oder ob du die wegäckst, ja. In den 10 Stunden, wo deine Niere auf Hochtouren läuft, nach dem Wachwerden, da ist es egal, ob du schlürfst oder was runterstürzt. Ab 10 Stunden, also die Zeit 10 Stunden nach Wachsein, bis du pennen gehst, wo die Niere nicht mehr so aktiv ist, da macht es einen Unterschied, ob du schlürfst oder was wegäckst. Das heißt also, über den Tag ausreichend hydrieren und dann, bevor es, wenn es in diese Abendzeit geht, nur noch schlürfen. Also 150 Milliliter ungefähr, dann abends noch trinken und die schlürfen und nicht wegächsen. Dann, wenn du das berücksichtigst, dann wirst du nachts idealerweise nicht mehr wach.
Okay.
Weil du pinkeln musst.
Und du hast auch das Problem, dass praxisrelevant für dich, dass du nachts.
Wie gesagt, manchmal, es gibt Tage, wo ich ins Bett gehe und pennen will und dann bin ich alle, keine Ahnung, halbe Stunde, muss ich dann doch nochmal pinkeln. Das nervt mich. Und dann gibt es Tage, wo ich irgendwie nachts 2-3 Mal wach werde und dann gibt es Tage, wo es nicht ist. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe mich darauf eingestellt im Alter, dass es mehr wird, grundsätzlich, ja, aber dachte mir, so alt bin ich jetzt doch noch nicht. Da muss es doch mehr geben und dann habe ich das bei YouTube gesehen und dachte mir, aha.
Mhm. Krass,
okay. Aha, ja. Da kann man was aktiv machen, ja.
Ich finde es interessant, wie unterschiedlich das bei den Menschen ist, weil meine Frau hat das Problem auch und ich muss eigentlich normalerweise nie nachts aufs Klo, ja. Und das ist sehr angenehm, ohne dass ich was bewusst mache, ja. Dafür ist bei meiner.
Vielleicht trinkst du bewusst richtig.
Ja, weil genau, meine Tochter, die trinken tagsüber zu wenig und die haben dann immer nachts so einen riesen Brand.
Ja, genau.
Siehst du? Sind die doof, ey. Mhm.
Noobs, ja?
Noobs.
Nochmal bei dem Jugendwort 2003
also
zu bleiben.
Sehr spannend, Dankeschön. Das muss ich gleich mal, da kann ich richtig schön wieder klugscheißen.
Find ich ja, gut, das ja. Einzige, was mich daran nervt, ist, ich wüsste nicht, wie ich tracken soll, ob ich pro Stunde diese 240 Milliliter trinke. Das sind diese Dinge bei diesen gesünder Leben und so, was wir jetzt ja auch in diesen diversen Gruppen da immer versuchen zu predigen, alles messen, wiegen und so weiter. Ich habe keinen Bock, mir stündlich einen Wecker zu stellen, der mich daran erinnert, 240 Milliliter Wasser zu trinken. Das sind so Eingriffe in meine Selbstbestimmtheit, wo ich mir denke, ah. Oh,
aber du kannst ja als freundlich einen Reminder, also, guck mal, du bist doch so ein Notification-Guy, wir haben doch schon erarbeitet in ein, zwei Folgen,
aus
dass du das brauchst.
Not,
ja.
Aus
also, Not. Du könntest ja sagen, hey, wunderschöner Michael, musst du nicht machen, nur eine Empfehlung, hast du Lust jetzt für diese Stunde 240 Milliliter Wasser zu trinken. It's all about
jede Stunde.
Phrasing, ja. Also ich hab diesen Tracker, also meine Frau und ich haben uns mal so eine App installiert vor 2 Jahren und tatsächlich, also die hat natürlich nur einen Bruchteil ihres Effekts, aber sie hat einen und zwar kriegen wir da, glaube ich, alle 2 Stunden oder alle 3 Stunden Notification von wegen, hey, heute schon genug Wasser getrunken. Und das hilft, also manchmal, also jetzt nicht, wenn ich gestresst bin, aber dann denke ich mir, ah ja, stimmt, ich könnte mal was trinken. Genau, auch wenn mich
verrückt.
Das nur einmal am Tag dazu motiviert, das mehr zu machen. Aber das ist ja schon ein Effekt, weißt du? Und wenn du möchtest, kann ich dir ja auch ganz öffentlich anbieten, 2, 3 Nachrichtenvorschläge zu schreiben, die du dann integrieren kannst bei deinen Notifications.
Ich denke mal drüber nach.
Ja.
Ich denke mal drüber nach.
Okay, also sehr, sehr spannend. Genau. Ich hätte auch noch was Wissenschaftliches mitgebracht.
Ja.
Oder willst du weitermachen?
Nee, hau raus.
Okay, also ich habe was über Kondensstreifen gelernt und nicht Konsensstreifen, wie ich dir geschrieben habe. Das ist
ja die Autokorrektur, die Konsensstreifen, die ich aber auch ziemlich cool finde,
ja.
Ehrlich gesagt.
Das ist ein Term, den können wir noch prägen. Da denke ich mir mal ein Konzept aus und das verbreiten wir dann auf LinkedIn. Das Konzept der Konsensstreifen im Unternehmen, in der Unternehmenskommunikation. Ja. Und das verkaufen wir dann.
Also ich würde meiner Tochter jetzt immer erklären, wenn Konsensstreifen am Himmel sind, heißt das, dass irgendwo auf der Welt ein Konsens gefunden wurde. Ähnlich wie der Papst, ne? Wenn dann der weiße Rauch aufsteigt, ne?
Papa, Papa, was ist ein Konsens?
Ja, das, was man da am Himmel sieht. Leute sind sich übereingekommen. Die haben eine Einigung gefunden.
Okay, super. Ja.
Bitte.
Okay,
bitte.
Super. Das werden wir verfolgen. Jetzt noch kurz zu den Kondensstreifen. Habe ich das schon mal erzählt? Nee, aber also vielleicht nicht im Podcast, aber ich dachte damals wirklich, es ist ähnlich wie diese Pony-Sache, dass ich dachte bis 27, dass alle Pferde am Anfang Ponys sind, bis sie größer sind. Ich dachte wirklich bis ein paar 20, bis in mein Jugendalter, dass die Wolken durch Flugzeuge entstehen, ja. Und dann habe ich gelernt, dass das natürlich nicht so ist, aber es ist trotzdem noch häufig genug so. Und jetzt habe ich mal über Google KI was gelesen und gesehen, dass Google, was die alles machen, ey Mensch, Google, toller Laden, der will die Welt an so vielen Stellen gleichzeitig verbessern. Jetzt hilft Google zum Beispiel dabei, diese Kondensstreifen zu optimieren. Also ein Schwurbler würde vielleicht sagen, die wollen nur die Weltherrschaft an sich reißen, ist klar.
Selbstverständlich mit Bill Gates und so.
Ja,
ne?
Richtig, ja. Aber wir sind ja von denen bezahlt, von daher. Tatsächlich ist denen aufgefallen, dass, und das war mir gar nicht klar, also mir ist schon mal aufgefallen, wenn ich in den Himmel geguckt habe, dass manchmal haben die Dinger Kondensstreifen und manchmal nicht, ja. Und tatsächlich ist es wohl so, dass nur 2-3% der Flugzeuge Kondensstreifen haben, ja.
Ja.
Und das deckt sich wiederum auch nicht meiner Beobachtung. Ich dachte irgendwie, die meisten haben welches, aber die meisten siehst du einfach nicht, weil sie eben keine haben, ja. Also nur 2% haben Kondensstreifen und das liegt tatsächlich an der Wetterlage dort, an der Luftdichte und hast du nicht gesehen.
Okay.
Und das kann man beeinflussen, ja. Und es ist nämlich so, dass dass diese Kondensstreifen 35% der Klimaschäden ausmachen, die Flugzeuge verursachen, weißt du? Weil du denkst dir halt so, ja, und Kerosin und hast du nicht gesehen und was weiß ich was, ja, auch alles schlimm, ist ja auch der Großteil, aber tatsächlich dadurch, dass wenn diese Kondensstreifen entstehen, hast du halt diesen Reflektionseffekt, also die reflektieren zwar auch Sonnenlicht nach draußen, wie es Wolken tun, aber der negative Effekt, dass sie von der Erde zurückbleibende Hitze in der Atmosphäre halten, überwiegt halt ganz klar, ja. Dass die also einen ziemlich hohen Anteil haben und da ja nur 2-3% der Flugzeuge Kondensstreifen haben, macht es natürlich Sinn, das zu optimieren und das kannst du optimieren, indem du halt die Daten berücksichtigst und Modelle rechnest, wo die Flugzeuge stattdessen fliegen können. Und das erreichen sie dadurch, dass sie halt im Schnitt dann tatsächlich ein bisschen mehr Kerosin verbrauchen, weil sie eben nicht mehr darauf optimiert sind, wo ist der beste Wind, der geringste Widerstand, pipapo, ja. Aber unter dem Strich hast du halt einen sehr viel positiveren Effekt aufs Klima, ja. Fand ich super spannend.
Also liegt's jetzt eher an der Wetterlage und nicht an den Baureihen der Flugzeuge?
Ja, genau, das hat damit nichts zu tun. Ja, das hat nur was mit der Wetterlage zu tun. Das in gewissen, keine Ahnung, so genau habe ich es mir jetzt nicht angeguckt, aber in gewissen Konstellationen, Luftdruck, was weiß ich, die eben kondensieren, obviously, ja. Genau, und es hat nichts mit den Baureihen zu tun. Also klar, eine Propellermaschine nicht, aber Triebwerkart ist egal, ja. Genau, deshalb, diese Konsens- und Kondensstreifen sind tatsächlich wichtiger, als man denkt. Und sie machen tatsächlich ein bisschen Wolken und einen entscheidenden Beitrag zu den negativen Folgen des Klimawandels, ja.
Interesting.
Aber auch aber da, die KI ist die Lösung. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja. Nee, ich werde aber auch da wieder meiner Tochter sagen, das ist, dann haben Leute einen Konsens gefunden.
Ist besser so wahrscheinlich, ja.
Ja, würde ich auch sagen. Cool, okay, interessant. Hatte ich gar keine Ahnung. Bin jetzt wieder schlauer als vorher. Ich werde jetzt auch dich wieder schlauer machen, Christopher.
Natürlich.
Kennst du jemanden, der jemanden kennt, der schon mal gesagt hat, boah, scheiße, ich glaube, mein Telefon hört mir zu. Ich habe irgendwie einmal das Wort Hundefutter erwähnt und habe dann Facebook aufgemacht und habe dann gesehen, da ist Werbung für Hundefutter und ich habe nicht mal einen Hund.
Ja, das habe ich so oft gehört und ich finde die ARD oder die Öffentlich-Rechtlichen sind da relativ, wie soll ich sagen, kritisch gegenüber der Wirtschaft und da habe ich mal einen Test gesehen vor vielen Jahren, die halt keine Korrelation festgestellt haben in irgendwelchen wissenschaftlichen Experimenten. Ja. Und ich dachte mir so, fuck it, das ist einfach nur selektive Wahrnehmung, weil du halt dann in dem Moment drauf achtest. Ich glaube da tatsächlich nicht dran, dass sie das machen. Also zumindest nicht so, also vielleicht die Geheimdienste, okay, aber nicht, dass das auf Werbung optimiert ist. Das wäre einfach zu blöd.
Ja, also im Prinzip, es gibt ja diese Verschwörungstheorie, dass dein Handy-Mikro die ganze Zeit an ist und deine ganzen Gespräche mithört und dann so ein paar Wörter rausfiltert, die dann an irgendwen schickt und dann schicken die plötzlich in dem Moment eine Werbung zu irgendwas oder kurz danach, weil irgendein Keyword rausgefiltert wurde.
Bitte sag, dass das Bullshit ist.
It's Bullshit, Also die Big Tech-Unternehmen, die brauchen das alles nicht. Die wissen so viel über
die
dich.
Die haben schon genug Infos.
Toll. Nee, ohne Scheiß. Ja. Es ist so. Also das ist der eine Punkt. Also durch diesen massiven Datenhandel können Unternehmen uns perfekt targeten. Die brauchen diese Tonmitschnitt einfach buchstäblich nicht. Das nächste ist, wenn man mal davon ausgeht, dass eine Stunde Audio-Mitschnitt auf dem Handy ungefähr 6,7 Megabyte wären, weil das muss ja irgendwo abgespeichert werden, ja? Und man würde dich einen Monat lang 24/7 mitschneiden, dann wären das eine Dateigröße von 4,9 Gigabyte pro Monat, die muss ja irgendwo hingeschickt werden, ja? Dieses Audio-Recording, das heißt, jeder Mensch würde das, wenn man es beweisen wollen würde, müsste man das bei dem Datenverbrauch sehen, den man ja nachsehen kann, was du für einen mobilen Datenvolumen
hast. Kann man auch hacken, oder? Also wenn dann die Telefonkonzerne da mit kollaborieren.
Das wäre dann ja aber eine richtige Verschwörung, weil dann haben sie quasi den Datenverbrauch gehackt. Also das ist wäre und dieses Daten, diese Daten müssten dann ja auch ausgewertet werden oder müssen ja irgendwo gespeichert werden bei den Telekommunikationsunternehmen. Also es ist einfach eine irre Datenwust. Wenn du mir überlegst, 4,9 Gigabyte pro User pro Monat, also ist völliger Quatsch. So, und dann haben diese Damen, von denen ich auch das über das Capture habe, werde ich auf jeden Fall verlinken, das Video, ein Selbstexperiment gemacht und die eine Dame hat eine Woche lang 1000 Mal am Tag das Wort Viagra gesagt.
Echt,
und hat sonst
so
nirgendwo.
1000 Mal.
Und hat
auch so alltagstauglich das Wort, finde ich, ja.
1000 Mal, also die Redaktion hat ihr das quasi vorgeschlagen, welches Wort würde sie nie benutzen, weil sie halt homosexuell ist, ja?
Okay.
Viagra. Und dann haben sie halt gesagt, okay, du sagst jetzt 1000 Mal am Tag Viagra und du wirst auf keinem Device danach googeln, ja, oder nach irgendwas, was damit in Verbindung kommt. Und Ergebnis war nach einer Woche nichts. Also keine Werbung über erektile Dysfunktion oder irgendwas in der Richtung, ja? So, ist natürlich jetzt nur ein Experiment, aber geht wahrscheinlich da in die Richtung, was du gesagt hast mit der Studie. Man kann da keinen Kausalzusammenhang feststellen. Es gibt aber was wahrscheinlich, wie du es richtigerweise sagst, viel eher der Fall sein wird, und zwar der menschliche Bias im Gehirn. Also unser Gehirn ist ja sehr anfällig für diverse Wahrnehmungs- und Urteilsverzerrungen. Auch, dass man etwas, was eine Einmaligkeit hat, direkt als Regel einstuft, ja. Und dazu noch eine US-Studie, die sagt, dass es der Durchschnittsmensch sieht pro Tag 300 bis 700 Anzeigen. Was ich auch schon ziemlich krass finde, ja. Pro Tag im Schnitt 300 bis 700 Anzeigen. Und das sind 15.000 Anzeigen pro Monat, die man sieht. Mhm. Und bei 14.999 Anzeigen pro Monat ist hier nichts Auffälliges aufgefallen. Ja. Also, um das mal in Relation zu setzen. Ja, also es wird wahrscheinlich so sein, dass man einfach dann Zufall überbewertet und dann sofort glaubt, da muss irgendeine Verschwörung im Gang sein. Ja. Also,
ist doch ein klares Making Sense. Also da ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht hoffentlich die Falle, die wir ja auch hier und da versuchen, nicht mehr zu tappen, Wissenschaftsgläubigkeit. Ich glaube, das wäre so ein typisches Beispiel, das wäre schon fucking aufgefallen, weil das schon an so vielen Stellen beobachtet wurde. Ja. Und man, da, also das würde einfach auffallen wissenschaftlich. Ich glaube, da kann man dann drauf vertrauen, dass das nicht der Fall ist, ja.
Ja, und darüber hinaus muss man fairerweise sagen, unsere Telefone sind dazu hergestellt worden, uns zuzuhören. Genau. Aber das Einzige, was sie tatsächlich tun, ist, sie haben ein passives, also sie reagieren passiv auf Keywords. Also wenn man sagt, okay, Google, ja, wie ich jetzt gerade, dann geht mein Google-Assistent an. Mhm. Und dann kommuniziert er mir ansonsten nicht. Ja? Also, dass er einfach irgendwas versucht und wartet und zuhört, das gibt's nicht.
Ist ja auch nur so halb gute Neuigkeit, weil das Making Sense ist ja, die haben schon an anderer Stelle so viel Daten über uns, zum Beispiel über diese scheiß Captchas, wo man ja dann gefühlt auch irgendwie ein bisschen verarscht wird, ja. Also, es ist halt vielleicht nur ein bisschen weniger schlimm, als man sich vorstellt, ja. Aber dieses ganze Verschwörungsthema, was jetzt hier mitschwingt, bringt mich auch zu einem anderen Thema, auf das ich noch gekommen war. Zunächst einmal die Frage, hast du Mission, du bist jetzt nicht so der Action-Thriller-Filmgucker, oder? Oder guckst du alles, was es so gibt?
Also, ich glaube, ich habe viele, mir ist in letzter Zeit klar geworden, dass ich dann doch sehr viel Visuelles konsumiere.
Ist dir das selber klar geworden oder durch deine Frau?
Nee, das wird mir jetzt auch so, weil man mich fragt, hast du das und das gesehen, ist die Antwort meistens ja.
Und das fällt dir jetzt auf nach all den Jahren?
Ja, ja. Manchmal kommt es spät, aber erzähl.
Ja, okay. Aber es ist auch ein interessanter Punkt, weil würde mich interessieren, ob du jetzt dein Leben verändern willst, ja. Also hast du Mission Impossible 7 gesehen?
Das ist der aktuelle?
Ja.
Warte mal.
Also da geht es um einen hübschen Zug. Dann wirst du wissen. Die kämpfen in so einem Zug am Ende.
Dead Reckoning. Boah, mhm. Ich weiß es nicht. Nee. Der ist jetzt erst draußen. Nee.
Hm. Ah, stimmt, okay. Ich habe ihn gestern für 16,99 gekauft auf meinem Fernsehen. Oder vorgestern. Fand ich mal ganz witzig. Ich habe schon lange keinen so klassischen Actionfilm mehr gesehen. Und da ist mir aufgefallen, also dass es diese, also da geht es ja auch um Verschwörung und dass es quasi Dinge gibt, die können den Staat nicht mehr lösen. Sie geben diese Sonderaufträge, diese im unmöglichen Aufträge an so besondere Menschen, bla bla bla. Ne? Ich glaube, das ist wirklich so der Fall hier und da, diese Cola-Diplomatie und so weiter und so fort, vielleicht nicht ganz so actiongeladen, ja. Und was mir dabei aufgefallen ist, dann zufällig auch so selektive Wahrnehmung, ich habe diesen Film gesehen, da kämpfen die, wie gesagt, am Ende in so einem Luxuszug. Und das erinnerte mich an diese Luxusreisen, die Putin, also die einschlägig bekannten, die führenden Diktatoren dieser Welt, wie Kim, ich vergesse mal seinen Namen, wie heißt der Nordkorea? Kim Jong-un, ja. Und Putin, die reisen ja auch gerne mit dem Zug, weil sie vom Flugzeug Angst haben, abgeschossen zu werden. Ne? Und dann sieht man immer diese Bilder. So reist Kim Jong-un und Putin. Und Putin.
Kimchi.
Und du denkst immer, krass, wie luxuriös, ja. Und dann ist mir ein Artikel aufgefallen, im Manager-Magazin natürlich, die darüber geschrieben haben, dass diese Luxuszugreisen wieder am Aufkommen sind. Und ich war konsterniert, dass ich nicht wusste, wie viele von diesen Luxuszügen es in Europa gibt. Also jetzt nicht ICE erste Klasse, sondern so wirklich, wie Putin reist. Also wo du halt so einen ganzen...
Private...
Ja, also was heißt privat? Das ist teilweise auch schon auch von der Schweizer Bahn oder sowas, ja. Und den Link muss ich mir verlinken, aber es gibt natürlich auch in Südamerika eine und in Nordamerika und so weiter und so fort. Aber auch in Europa gibt es krasse Bahnfahrten und auch 2024 wird der klassische Orient-Express wieder eingeweiht, wo du halt wirklich so Luxushotel 5-Sterne-mäßig fahren kannst und dann halt auch einen eigenen Schlafwaggon hast. Also wirklich, also auf der kompletten Breite, ja. Und das sieht halt echt aus wie in so 5-Sterne-Hotel-Lobbys. Und davon gibt es schon ein paar Züge, die fahren. Und du kannst zum Beispiel auch für 10.000 Euro pro Nacht, also das ist extrem teuer, da irgendwie von Venedig nach, jetzt habe ich vergessen, irgendeine französische Stadt fahren, ja? Also nicht mal die Riesenstrecke. Gibt es jetzt schon. Also da war ich baff, dass es das gibt und dass das jetzt scheinbar immer populärer wird, so Luxus zu kreisen, weil, also, es ist wirklich Luxus. Also, wer zahlt denn 6.000 bis 20.000 Euro pro Nacht für so eine Zugfahrt? Das gibt's ja noch nicht mal in einem 5-Sterne-Hotel in Paris aus, ja? Also, kannst du aber. Aber ne?
Also, ja, aber für ein First-Class-Ticket wahrscheinlich schon. Ja. Geht ja um Reisen. Bleibst ja nicht stationär auf der, du gehst ja nicht in den Zug rein und pennst da auf dem Gleis und bleibst stehen. Fährst ja irgendwo hin.
Klar, aber eine Nacht, Michael. Also, wenn du jetzt sagst, 10.000 Euro für eine 7-Tages-Reise nach Istanbul und wie so eine Kreuzfahrt, okay, ja, aber also mir.
Ja, was zahlst du denn für einen Privatjetflug dahin?
Ja, was weiß ich, so weit bin ich noch nicht.
Also ich dachte, so, noch hat man das gehört an alle? Noch nicht. Genau, ja, es ist Mindset, ja. Don't dress for the job you have, dress for the job you want.
Wir haben es verstanden, Michael, mach weiter, ja, genau.
Ja. Nee, aber ich finde es, also mich überrascht es überhaupt nicht, aber ich finde es cool, dass das jetzt irgendwie, es ist doch schön, es ist klimafreundlicherer Geld verprassen, ist doch super.
Das stimmt, ja. Also von daher, schaut euch mal den Film an, das ist ein ganz witziger Film und an der Stelle ist der Film sozusagen nicht übertrieben, weil diese Luxuszüge, die fahren in diesem Moment hier schon rum und es werden immer mehr. Kann man sich mal angucken, ein paar witzige Bildchen, ja.
Und dann kommen bald die Bahnen zu spät, weil dann heißt Elon Musk ist gerade auf der Strecke und wir müssen seinen Zug vorbeilassen.
Ja, das passiert, glaube ich, auch gerade schon, ja. Interessant, ja.
Es gibt so alles gar nicht.
Dann vielleicht noch zwei kleine Learnings und dann wäre ich auch schon durch für heute. Ich habe jetzt zwar noch auf meiner Liste stehen, aber gerne nächste Woche. Erstens, ich hatte noch ein privates Making Sense gehabt bezüglich Handynetz, weil wir da vorhin jetzt gerade waren, Handy und Zuhören, aber eher bezüglich der Netze. Und zwar ist mir final klar geworden, dass es eigentlich total Sinn macht, dass wenn man in einer Partnerschaft lebt, dass man explizit nicht so einen Partnervertrag macht, sondern eben zwei verschiedene Netze hat. Weil es kam in den letzten Jahren so oft vor, meine Frau hat O2 oder O2 E+, die sind ja zusammengegangen, ne? Das vermeintlich seit Jahren schlechtere Netz. Aber es kommt echt häufig vor, dass ich dann mit meinem Telekom-Netz doch kein Netz hat und sie hat immer Netz. Also es gibt quasi keine Situation, in der wir beide kein Netz haben. Und das war ultra praktisch, ja, dass man eben nicht beide okay. Im selben Netz ist. Fand ich irgendwie mega, das making sense. Bist du
spannend, ja.
Wie ist es bei euch?
Beide Telekom.
Ja, sau dumm, ja. Denk mal drüber nach.
Ja.
Und das andere
ich
ist.
Ich habe halt immer Empfang, ja. Man muss halt in der besseren, man muss halt in einer guten Stadt wohnen, Christopher. Das ist halt, Köln ist super, ja. Okay, aber weil ich habe da nie ein Problem, weißt du?
Okay, ja, du bist einfach
liegt ein an der Stadt.
Stubenhocker geworden. Komm mal raus, geh mal raus in die Welt, Michael.
Genau. Ich habe ein Hemd an.
Ist das nicht traurig?
Fertig für die Welt.
Du sitzt zu Hause und hast ein Hemd an und gehst nicht mal raus.
Ja. Ich war heute draußen.
Wo warst du?
Auf dem Spielplatz.
Mit dem Hemd.
Und ich war im Büro was abholen mit meiner Tochter hinten auf dem Kindersitz.
Und dafür hast du ein Hemd angezogen.
Das geht dich gar
nicht. Nee, also wenn es dir hilft, ist so, ja okay. Dress for the ja. Und bla bla bla, ne? Okay.
Ja, gerne. Ja.
Okay, und abschließend nochmal ein Fakt für eine Theorie, die wir hier und da schon geäußert haben. Freunde sind wichtig, Michael. Deshalb haben wir ja auch diesen Podcast, der im Herzen ja unsere Freundschaft hat. Hat man ja gerade auch gehört. Und was sich liebt, das neckt sich. Und wenn man es schafft, bis ins hohe Alter ein vitales, soziales Netzwerk zu pflegen, gab es jetzt hier so eine Metastudie, die sagt, dann schafft man es. Hoppala, jetzt hätte ich hier beinahe mein Mikrofon gerüst umgeworfen. Dann schafft man es, 7 Jahre durchschnittlich länger zu leben. Ja? Also es lohnt sich, die Freundschaften zu pflegen, weil 7 Jahre ist da schon mal eine Hausnummer, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Das lohnt sich. Auch wenn man keinen Bock aufeinander hat, aber dann lohnt es sich trotzdem, weil man lenkt man länger, ne? Das ist ja super.
Ja, wenn du auch Spaß an anderer Stelle dann hast, ne? Weil sonst, wenn du keinen Bock
ja,
hast
ja,
und dann
ja.
7 Jahre länger ist auch scheiße, ne? Aber gut. Hm? Hast du noch
ja,
was?
Cool.
Noch Making Sense so zum Abschluss?
Ja, das andere lasse ich weg. Dann gibt es noch was ganz anderes, aber du hast ja heute Abend private Verpflichtungen, deswegen bist du auch jetzt gerade ein bisschen. Und zwar Tim Ferriss habe ich ja am Anfang erwähnt, der hat ja diverse Bücher geschrieben, unter anderem auch dieser 4-Stunden-Koch. Und warum erzähle ich das? Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe die Infografik gelesen auf Twitter, die er geteilt hat.
Kommt auch selber hinaus, ja. Mhm.
Ja, genau. Wo er einfach so ein paar Kacheln zeigt. Wir verlinken das, wie gesagt, was ist so das, ein paar Dinge, die man wissen kann. Ein paar Dinge wusste ich nicht. Das erste ist, 180 Grad im Ofen reicht für 90% aller Gerichte, die man so kochen kann. Fand ich ganz spannend. Also, ne? Also das als Hausnummer, du brauchst oft nicht sehr viel mehr, um das meiste zu kochen, was man so.
Aber bei der Pizza nicht, oder? Bei der Pizza muss es möglichst heiß sein.
Das kommt drauf an, tatsächlich. Es gibt ja so Pizzen wie Gustavo Gusto, die sind auf eine bestimmte Art vorgebacken und da sagt man, der muss den Backofen auf 250 Grad vorheizen und noch 7 Minuten drin lassen, dann ist die perfekt, ja. Sowas gibt's schon, aber ich rede jetzt von selbstgemachten Gerichten, ja? Nicht von Tiefkühlpizza.
Verstehe.
So. Zweite ist, in den meisten Fällen lohnt es sich, Gemüse einfach zu dünsten. Und dünsten ist super simpel. Und das meiste Gemüse schmeckt gut, wenn es gedünstet ist. Einfach 2 Zentimeter circa Wasser in den Kochtopf, Gemüse rein, 15 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze dünsten, also Deckel drauf, ne? Und fast jedes Gemüse ist gar, wenn man eine Gabel zwischen Daumen und Zeigefinger nimmt und leicht reinsliden kann, ja? Dann ist das Gemüse meistens gut. Und das ist so eine Grundding, Gemüse dünsten, damit kann man einfach ganz tolle Sachen machen. Also wer es einfach und schnell mag, oft Gemüse dünsten, ja. Dann gibt es ein paar, also eine Infografik, wo Gewürzpaare drin steht. Also welches Gericht passt zu welchem Gewürz, da gibt es ein paar Daumenregeln. Also zu Fisch passt grundsätzlich immer Dill, zu Rind immer Rosmarin, zu Lamm passt immer Minze. Und, das ist auch ganz lustig, zu Eiern passt Estragon. Estragon passt wohl zu vielen Dingen nicht, aber zu Eiern wohl exzellent. Habe ich noch nie ausprobiert, werde ich ausprobieren. Dann ein Tipp, wenn man Appetizer machen will, was fancy kochen will und man will einen Appetizer machen, mach was Kaltes. Und was Kaltes, was immer einfach und schnell geht und gut schmeckt, ist Gazpacho. Ja? Und Gazpacho ist eine kalte Suppe aus ungekochtem Gemüse und dauert ungefähr 10 Minuten, wenn du die entsprechend
Zutaten gekocht hast. Ich hasse die, aber ja.
Ja, ich hab die, ich hab das, ich gebe nur wieder was, ich bin jetzt, klinge jetzt auch nicht so, als ob ich da unbedingt das essen möchte. Und der dritte Tipp ist, wenn man gut, schnell, also simpel gut kochen will, Essen schön anrichten, ja? Habe ich übrigens auch gelernt.
Auge ist mit, oder was?
Ist tatsächlich so, genau. Und da gab es so ein paar Quick-Tipps, die man anwenden kann. Das eine ist Mandelscheiben oder
ja.
Nächste Folge, Christopher, nächste Folge. Okay. Ich habe wirklich, heute war es mir egal. Nächste Folge. Mandelscheiben, also es gibt ja so ganz fein geschnittene Mandelscheiben, die man kaufen kann, so drüber streuen oder Dill. Das sieht immer ganz gut aus, schmeckt auch gut. Dann, also was Toppings angeht, was die Optik angeht, Essen entweder hoch aussehen lassen, das ist so ein Profi-Tipp, ja. Oder nebeneinander in Stapeln anrichten, weißt du?
Boah, das erinnert mich an die ganzen 6-Gänge-Menü-Scheiße, ich hasse das auch.
Ja, aber das kann man total simpel machen. Bei zum Hochanrichten zum Beispiel, wenn du jetzt mal so einen Reis nimmst oder so, kannst du einfach einen Pappbecher nehmen, in der Mitte durchschneiden, also horizontal durchschneiden, dann hast du so einen Ring, eine Form, da kannst du das Essen reintun und dann den Ring wegnehmen und dann hat das eine Form, das Essen, ja. Also so simple, coole Tipps. Genau, und dann wohl noch Pesto. Ist immer super geschmackiges Add-on und kann man auch optisch benutzen, um was optisch Leckeres auf dem Essen noch als Topping, also an der Seite, am Tellerrand drauf zu machen. Genau, die Grafik teile ich mal, kann man sich angucken.
Hervorragend. Das trifft sich ja gut, dass ich jetzt ins Restaurant mit meiner Frau gehe, zu Date Night, wo ich mich erstmal entschuldigen muss, dass ich jetzt vorher den Podcast noch aufgenommen habe. Dann würde ich mir mal angucken, wie die das in dem Restaurant machen und zur Not diese Tipps noch kurz dem Koch mitteilen und auf den Weg geben, falls sie das da nicht gut umsetzen.
Das ist eine Anleitung für einen richtig unentspannten Abend, weil deine Frau wird es cringe finden und der Koch wird dich dafür hassen. In dem Sinne, Christopher, wünsche ich dir einen wunderschönen Abend mit deiner Frau.
Ich berichte next week, ja.
Und ich werde jetzt meiner Tochter helfen, ins Bett zu bringen, weil die um 7:20 immer noch nicht pennt.
Ja, viel Erfolg. Ich fand es schön, dass du ein Hemd anhattest. Ich hoffe, du hast auch einen Schlafanzug dann später für die Schlafgelegenheit. Und einen schönen Schlaf. Ich freue mich auf nächste Woche mit dir. Und danke, dass du das Video heute Abend noch schneidest, damit die Folge rechtzeitig morgen online gehen kann. Danke. HDGDL. Ciao, ciao.
Ciao.